legendär, einzigartig, erfrischend und wohltuend. Ja, wir sind quasi das Capri-Eis der deutschen Eishockey-Podcast-Welt. Herzlich willkommen, sehr verehrte Damen und Herren, zum einzig wahren Füssner Eishockey-Talk, zum Kurbelcast, der wie immer präsentiert wird. Natürlich, ich bin immer noch am Start, ich habe immer noch Semesterferien und deswegen gottverdammt viel Zeit. Herzlich willkommen, mein Name ist Max Edinger und ich habe mir, natürlich, ich habe meine persönlichen Connections ausgenutzt, habe mir gerade vorher beim Frühstück meinen Daddy gefragt, du, Atom Edi, erzähl doch mal, wie war denn der Yogi Noak immer so im Sommertraining? Gibt es da irgendwie eine coole Story, wie ich ihn richtig schön bashen kann, jetzt zum Einstieg in den heutigen Kurbelcast? Er hat lange überlegt, er hat nicht wirklich was gefunden, da war ich jetzt echt ein kleines bisschen enttäuscht, weil der Yogi Noak immer sehr viel individuell trainiert hat. Ich kann trotzdem eine kleine Story jetzt am Ende noch rausballern und ich bin sehr gespannt, wie er sie noch in Erinnerung hat. Yogi Noak, unser Kurbelcast-Partner, hat mal im Sommertraining eine Radeltour nach Südtirol durchgeführt und mein Paar meinte, die Radeltour war auch von sehr, sehr vielen kurzen Stopps bei Kaffee und Kuchen geprägt und deswegen kam er nicht unbedingt fitter zurück nach Füssen, der Yogi Noak, nach dieser Südtirol-Runde. Ob das stimmt und noch viel mehr erfahren wir gleich von ihm. Herzlich willkommen im Kurbelcast, Yogi Noak. Frohe Ostern noch nachträglich.
Ja, vielen Dank auch an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Wird man jetzt hier direkt so attackiert, das ist ja Wahnsinn. Also, da sieht man aber wieder schlecht recherchiert. Also, stimmt wieder nur die Hälfte. Natürlich bin ich brutal fit wiedergekommen. Das ist ja erstmal Nummer eins. Und Nummer zwei ging es nicht nach Südtirol, sondern an den Gardasee. Also, da muss Ed Tomedi nochmal. Vielleicht muss er ein paar Leuten entfolgen auf Instagram, dass er dann sich wieder ein bisschen mehr Zeit und Fokus für mich nehmen kann. Nein, Spaß. Aber ja, ich bin, habe eine Transalp gemacht mit meinem Papa zusammen. Der hat sich das gewünscht vor seinem 60. Geburtstag und da sind wir von oder aus dem Oberallgäu dann in mehreren Etappen an den Gardasee geradelt. Und natürlich gab es da auch Stopps, Kaffee und Kuchen eigentlich eher weniger, aber natürlich was zu essen und war eine coole Erfahrung. Und ansonsten, ja, hätte mich jetzt auch gewundert, wenn er da irgendwelche Sommertraining-Geschichten über mich kennen würde, weil ich eigentlich immer alleine trainiert habe, weil ich mir die Fahrt dann im Sommer von Bleichach oder Sonthofen nach Füssen zum Sommertraining dann gespart habe, beziehungsweise habe ich meistens immer schon morgens trainiert und dann am Abend dann oder nachmittags dann eigentlich immer nur ein bisschen was gemacht habe, wo ich halt Spaß dran hatte, Fahrradfahren oder Tennis spielen oder sowas. Deswegen war ich in dieser legendären Tomedi Sommertrainingsgruppe nicht anwesend, aber ja, die wird es ja hoffentlich diesen Sommer wiedergeben und dann werden wir ja vielleicht auch noch den einen oder anderen Spieler mal hier haben und die, da kann dann der Tomedi bestimmt ein paar gute Geschichten erzählen.
Aber reihenweise, pfundweise quasi und mit diesen Stories belästigt er mich ja auch schon immer am Frühstückstisch zum Beispiel und erzählt und sagt, ich soll das bashen und das bashen. Dann sage ich ihm immer, ich schmeiß noch keinen vor den Zug, erst wenn sie dann bei uns im Kurbelcast sind. Vielleicht war es bei dir weniger Kaffee und Kuchen, dafür umso mehr Cappuccino und Amaretto. Wir werden es nie genau erfahren. Auf alle Fälle schöne Story am Rande. Und ich werde meinem Paar nochmal fragen, ob er in Sachen Geografie vielleicht noch ein bisschen Nachhilfe bei irgendjemandem nehmen soll. Bezüglich Gardasee und Südtirol. Ha? Hast du ihn auf alle Fälle da schon mal gleich wieder schön berichtigt. Du, Yogi, jetzt erzähl mal ganz entspannt, wie war dein Osterfest? Bist du gut rübergerutscht, wollte ich schon sagen. Hast du schöne Osternester im Garten gefunden? Hast du das Osteressen gut überstanden? Wie waren denn deine Ostertage?
Ja, waren sehr gut. Mit zwei Eiszeiten bei den Legionären, sogar mit zwei Highlights sogar. an Ostermontag eine zum Beispiel und nein, war alles super entspannt, konnte ein bisschen die Ruhe genießen, ein paar Sachen noch aufarbeiten und ansonsten, ja, war es ja sehr stürmisch. Der Sahara-Sand hat sich hier breit gemacht im Allgäu für alle, die nicht hier wohnen und es nicht mitbekommen haben, aber ansonsten, ja, schöne Tage und ruhige Tage erlebt. Und im Hause Edinger waren es wahrscheinlich 136 Ostereier wahrscheinlich, die da versteckt wurden vom Osterhasen, oder?
Aber definitiv, du weißt, eine große Family, da hat jeder Hunger, da ist viel geboten und stürmisch war es draußen, stürmisch war es auch drinnen quasi. Es ist immer wieder ein Fest, diese Heiligkeit rund um Ostern. Ich finde es sehr schön. Osternester waren prall gefüllt. Ich habe auch gerade nebenbei, während ich mit dir quatsch, hier noch ein Stückchen vom Osterlamm, das ich genügsam verzehre, um genug Energy zu haben, um die nächsten 1 Stunde 15 mit dir zusammen zu rocken. Ich habe es dir gerade schon vorher in unserem kurzen Pre-Talk erzählt. Langsam gehen mir so ein kleines bisschen die Themen aus und es wird immer schwieriger, einen schönen Podcast zusammen zu basteln. Aber natürlich, ich habe mich wieder reingehaut, habe gestern Abend noch eine halbe Stunde von meinem Abend geopfert, um diesen Podcast zusammenzuschreiben. So viel zum Thema, wie viel ich mich reinhau. Ich habe was Schönes geplant mit dir, lieber Yogi Noak, und ich freue mich, dass du da bist. Wir werden ein paar coole Sachen durchgehen und uns natürlich wieder einen aktuellen Überblick über die Geschehnisse beim EV Füssen und vor allem in der deutschen Eishockey-Welt verschaffen. Kurz vorweg noch, liebe Grüße an alle Osterhasen da draußen. Das sind meistens dann doch, an alle Osterhasen da draußen, mehr sage ich gar nicht. Und, auch das habe ich versprochen, liebe Grüße gehen raus an die Sarah, die quasi fast im Auslandsstand jetzt unterwegs ist. Oster-Update haben wir durchgegangen. Yogi, du siehst fit und fresh aus, das freut mich sehr. Du hast also genug getankt, egal in welcher Form, um jetzt die nächsten paar Minuten mit mir zu überstehen. Im letzten Kurbelcast hatten wir eine coole Osteraktion. 4 Easter Eggs, 4 Falschinfos, die ich gestreut habe. War vielleicht ein bisschen tricky, weil ich glaube ich auch sonst wieder ein paar falsche Sachen ins Mikro gelabert habe. Das wäre jetzt nichts Neues bei mir. Aber es waren 4 eklatante Sachen dabei, die mal sowas weit weg von der Realität waren. Und die mag ich ganz kurz auflösen, weil es tatsächlich auch einige gegeben hat, die mir geschrieben haben. Und sogar auch 3 Personen, die genau die richtigen Infos falsch erkannt haben. Da gibt es erstmal, wie versprochen, von mir das ganz Besondere, nämlich das Lob. Gut gemacht. Brav. Sehr schön. Die Falschinfos waren zum Ersten, ich habe gesagt, dass der EV Füssen 17 deutsche Meisterschaften erzielt hat. Waren natürlich bloß 16. Bloß 16 in Anführungszeichen. Dann habe ich gelabert, dass der EVF dieses Jahr in den Pre-Playoffs an Weiden gescheitert wäre. Das war natürlich auch völliger geistiger Fußpilz. Das war gegen Bad Tölz. Dann habe ich davon gesprochen, dass der Topscorer vom EV Füssen in dem Jahr Bauer Neudecker war, was natürlich auch sowas von daneben war. Juli Straub war es nämlich. Und ich habe auch gesagt, dass die erste Meisterschaft im Jahr 1949 vom EV Füssen war. Auch das war natürlich voll daneben. Wer die 4 Sachen erkannt hat, herzlichen Glückwunsch an die 3 Personen. Ich werde mir noch einen von den 3 Personen aussuchen und dann bekommt er von mir noch einen kleinen Extra-Prize. Ich habe da schon was organisiert und im Hinterkopf. Also herzlichen Glückwunsch. Osterquiz läuft. So, Yogi, ich hoffe, du hast die 4 Infos genauso erkannt und auch rausgehört, während ich das letzte Mal schon gelabert habe. Ja, du nickst eher müde, also passt, würde ich jetzt mal sagen. Er hat es auf alle Fälle geschnallt. Und wir schauen sofort wieder ins wunderschöne Fürster. So schaut's aus, nämlich in Füssen. Wir wollen wie immer zuallererst die Füssen-Fans ein kleines bisschen informieren mit allem neuen Trash und Talk aus dem Kurbelhang. Und ich frage dich einmal, lieber Yogi, hast du irgendwas Neues? Was passiert gerade in Füssen? Alles klar, wie geht's dem Eisstadion? Waren wahrscheinlich gerade eher ruhige Tage wegen Osterpause und so.
Ja, genau wie du sagst, eher ruhig. Gibt eigentlich nichts Besonderes. Eisstadion steht noch. War dann auch in den Ferien oder ist jetzt in den Ferien, glaube ich, auch von Camps und so weiter auch eher frequentiert als jetzt von uns. Vielleicht nicht viel Neues, außer dass jetzt vielleicht die U18-WM-Vorbereitung stattfindet gerade, wo natürlich unser Max dabei ist. Aber ansonsten sehr ruhig und eigentlich weniger los.
Auch mal schön. Ruhig und weniger los, das kenne ich selten und deswegen muss ich sagen, hat auch irgendwas Sympathisches an und für sich. Dann, Blöscher, viel Spaß. Ich hoffe, er ist auch wieder fit und hat seine Schulterverletzung komplett auskuriert. Habe jetzt schon länger nichts mehr von ihm gehört. Unser Star, unser Rookie of the Year aus der Oberliga. Auch er wird später in diesem Podcast noch ein Thema sein. Das kann ich schon mal kurz anteasern. Wenn es ansonsten eher ruhig zugeht in Füssen, dann können wir eigentlich dann direkt mit dem Wichtigen im Moment starten, nämlich mit einem Überblick über die deutsche Playoff- und Playdown-Landschaft. Ja, liebe Damen und Herren, wir lieben es, Spiele zu tippen. Wir sind beide relativ schlecht im Spiele-Tippen. Das macht uns aber gar nichts, weil schlecht ist auch irgendwie sexy. Und deswegen blicken wir nochmal ganz kurz in die DEL, wo jetzt die Halbfinalserien endlich angelaufen sind. Und wir hatten bereits die ersten Duelle, zwei schöne Duelle, die dann doch letzten Endes klarer ausfielen, als vielleicht von vielen Experten gedacht. Bremerhaven gegen die Red Bulls aus München. Bremerhaven führt in der Serie mit 1-0. Da wollte ich dich nochmal fragen, lieber Jogi Noack, hast du auf Bremerhaven oder auf München gesetzt beim Tippen? Weißt du es noch?
Haben wir das überhaupt schon getippt? Weil wir wussten ja doch
natürlich,
noch gar nicht,
stimmt,
wie...
Das können wir noch gar nicht getippt haben. Wie dumm von
Straubing
mir.
Gespielt hat.
Ja, stimmt, natürlich.
Klar. Die Paarung ja noch gar nicht.
Ha, deswegen hatte ich es nicht. Ja, gut, dass wir uns gegenseitig auflösen. Du, Jogi, ich sag gleich mal vorweg meinen Tipp. Ich sag, dass das die Roten Bullen noch drehen und dass München ins Finale stürmt. Gehst du mit den Fischen aus dem Norden?
Ich gehe mit den Fishtown Penguins dieses Jahr.
Du. Okidoki, du gehst mit den Pinguinen. Finde ich durchaus nachvollziehbar. Die spielen sehr gut. Spielen es, ja, auch ganz interessant von der Spielanlage her. Einfach mit diesen Slowenen, das ist ein ganz eigener Spielstil. Irgendwie sehr effektiv auch. Sehr viel Laufbereitschaft. Ich gehe trotzdem mit den Münchnern. Einfach support your local dealer quasi. Die drehen das schon noch und haben ja auch einfach die Meistererfahrung. Im Duell Berlin gegen Straubing haben die Berliner vorgelegt, obwohl da spielerisch die Tigers ein sehr gutes Spiel eigentlich abgeliefert haben, auch deutlich mehr Schüsse aufs Tor haben. Berlin war einfach eiskalt und ich muss echt sagen, Berlin, so wie die gespielt haben, die haben wie ein echter, ja, großer deutscher Meisterschaftskandidat gespielt. Brutal effektiv, extrem abgewichst, super Qualität natürlich auch im Kader. Die Serie wird bestimmt eng. Ich setze aber trotzdem auf die Berliner Eisbären im Finale um die DEL-Krone. Was macht unser Jogi Damus damit?
Ich fände es einfach so cool, wenn es ein Finale Bremerhaven gegen Straubing geben würde. Deswegen gehe ich da auch mit Straubing. Klar, hast du schon vollkommen recht. Die Qualität von Berlin ist schon wirklich sehr, sehr gut. Aber ich glaube, ob heute oder morgen ist, glaube ich, das nächste Spiel in Straubing und ich hoffe, dass die da einen Weg finden und Berlin schlagen, weil, wie du auch schon gesagt hast, jetzt das erste Spiel schon sehr unglücklich, wenn sie da die Tore irgendwie geschossen hätten, wäre es, glaube ich, anders ausgegangen. Da war auch Berlin, glaube ich, auch nicht so zufrieden mit ihrer Leistung am Ende. Aber ja, höchstwahrscheinlich wirst du recht haben. Ich drücke trotzdem Straubing die Daumen.
Cool, du gehst also auf ein in Anführungszeichen kleines Außenseiter-Finale. Bremerhaven gegen Straubing hätte vor der Saison, glaube ich, niemand so getippt. Finde ich sehr geil von dir, bin ich sehr gespannt. Und was ich nur geiler finde, dass wir unsere Tipps null abgesprochen haben, weil wir genau das Gegensätzliche tippen. Heißt, irgendjemand kann brutal geil gewinnen hier und der andere ist der Vollgas-Loser. Finde ich sehr interessant und sehr schön. Wir beobachten das weiter, drücken allen Teams die Daumen. Und schauen direkt weiter in die DEL2. Auch da ja sehr interessante Serien mit dem Duell Kassel gegen Kaufbeuren und Regensburg gegen Grimmitschau. Da haben wir bereits drei Spiele in der Books. Heute folgt Spiel Nummer 4. Wir nehmen heute übrigens, by the way, Early Bird Catches the Worm ganz in der Früh am Mittwoch diesen Podcast auf. Und mein Plan wäre es jetzt heute Abend noch, nach Kaufbeuren ins Eishockey zu gehen, quasi zu sündigen. Ich bin jetzt da ganz offen und ehrlich. Aber man muss ja auch sagen, inzwischen Kaufbeuren Förderlizenzpartner vom EV Füssen. Also wir sind ja quasi alle Friends inzwischen. In dieser Serie Kassel gegen Kaufbeuren steht es 2-1 für die Kasseler, die sich schwer tun mit Kaufbeuren, so wie es ich prophezeit habe. Jogi, glaubst du da nochmal in der Serie an Kaufbeuren oder bleibst du bei deinem Tipp, dass sich da Kassel jetzt dann doch durchsetzen wird?
Nee, ich glaube da an Kaufbeuren, zumal ja das zweite Spiel ja auch schon in Overtime erst verloren ging. Und ich hoffe, dass die Joker da heute den Ausgleich schaffen daheim. Und wenn die Familie Edinger da ist als Edelfans von Kaufbeuren, dann wird das schon schief gehen.
Die Edelfans, heieiei. Soll ich wieder deine Kölner Haie-Story auspacken?
Von mir aus, ich habe nichts zu verbergen.
Du hast nichts zu verbergen, ich auch nicht. Ich bin ein unbeschriebenes Blatt. Nein, da muss ich auch nochmal sagen, es ist noch gar nichts fix, weil leider Gottes meine ganzen Connections nach Kaufbeuern mich in Sachen Kartenbesorgen bisher sehr enttäuscht haben. Das Spiel war ja auch nach wenigen Sekunden schon ausverkauft, ähnlich wie beim aktuellen Stefan Raab-Hype. Deshalb, ich bin gespannt, ansonsten wird es eher eine kleine Couch-Session bei mir. Ich muss auch sagen, wie gesagt, das Duell ist super eng. Auch das zweite Spiel hat ja Kassel in Kaufi nur nach Verlängerung ganz knapp gewonnen. Jetzt war es zuletzt der knappe Sieg von Kaufbeuern in Kassel mit 3-2 nach Verlängerung. Die Serie wird nochmal richtig spannend und ich habe ja auf Kaufbeuern gesetzt und damit ja auch gesagt, dass die vielleicht den Augsburger e.V. in die DEL, in der DEL retten. Und ich bleibe dabei auf alle Fälle, Kaufbeuern, dreht das Ding noch. Regensburg gegen Grimitschau, da weiß ich, dass du auf alle Fälle Richtung Eispiraten gegangen bist, Richtung Ostpower. Ich setze auf Regensburg weiterhin und Regensburg führt ja auch in der Serie mit 2-1. Da die Ergebnisse wechselhaft, sehr deutlich. Einmal ein 6-3 für Regensburg, dann ein 6-1 für Grimitschau, jetzt ein 8-4 für Regensburg. Geht es so weiter oder meinst du, dass jetzt Regensburg einfach den Sack zumacht?
Nee, ich glaube, dass Grimitschau heute wieder ausgleichen wird. Ich denke, dass die Serie dann auch über 6 oder 7 Spiele gehen wird.
Krass. Wäre durchaus denkbar. Ich finde diese Serie sehr interessant und ich finde es, wie gesagt, sehr interessant, dass sich die Serien so unterscheiden. Die Kaufbeuern-Serie ist sehr, sehr eng, verhältnismäßig eher weniger Tore. Bei Grimitschau im Durchschnitt immer 12 Buden oder zumindest knapp an diese 12 Buden ran. High-Scoring-Games immer wieder. Respekt, sehr interessant und ich tippe weiterhin auf das Finale Kaufbeuern gegen Regensburg. Oberliga, auch da sind wir natürlich am Start und wir haben Weiden gegen Tilburg und Scorpions gegen Falken und da haben glaube ich nicht viele oder dann doch einige daran geglaubt, dass beide Teams, nämlich Weiden und Scorpions, die überragenden Mannschaften der Hauptrunden, da mal kurz durchmarschieren, vielleicht sogar zu null die Serien für sich entscheiden, vor allem nach den ersten Spielen, die sehr deutlich waren. Jetzt muss man sagen, wir sind wieder alle eines Besseren belehrt worden. Sowohl Tilburg als auch die Heilbronner Falken haben ausgeglichen in diesen Serien. Es steht jeweils zwischen Weiden und Tilburg sowie zwischen Scorpions und den Heilbronner Falken 1-1. Jogi, glaubst du, das waren Eintagsfliegen, diese Serienausgleiche? Oder schätzt oder macht Weiden und machen die Scorpions da das Ding zu? Oder glaubst du wirklich, dass es nochmal sehr, sehr eng werden könnte und vielleicht sogar ein Decider am Ende her muss?
Das glaube ich nicht. Ich denke schon, dass die Serien jetzt nicht total einseitig werden, wie manche befürchtet haben. Das glaube ich nicht. Hat man jetzt ja auch schon gesehen. Aber ich sehe im Moment ehrlich gesagt nicht, dass Heilbronn 4 Spiele gegen die Scorpions gewinnen wird. Und bei Tilburg vielleicht noch eher, aber ich denke, dass Weiden da jetzt, ich weiß nicht, ob die auch heute wieder spielen, wahrscheinlich, da glaube ich schon die richtigen Züge drehen wird. Also ich denke, dass es vielleicht 5 oder ja, oder vielleicht beide über 6 Spiele gehen, da die anderen beiden Mannschaften natürlich auch sehr gut sind, sonst würden sie nicht im Halbfinale stehen. Ich glaube aber trotzdem weiter daran, dass wir Weiden gegen Hannover oder gegen Mellendorf sehen werden.
Ja, nicht du bist alleine ein Gläubiger, auch ich glaube da ganz fest daran. Ich finde es ganz cool, dass jetzt mal sowohl die Falken als auch die Trappers, die großen Favoriten, ein bisschen gekitzelt haben, vielleicht dadurch auch noch ein kleines bisschen mehr aus der Reserve locken müssen. Am Ende wird sich, glaube ich, schon einfach die Qualität von beiden Teams durchsetzen, auch die spielerische Qualität, die Scorpions und Weiden da immer wieder aufs Eis zaubern. Und ich finde es auch ganz lustig, dass der Sebastian Buchwieser jetzt damit ein kleines bisschen geärgert wurde und seine zu Null-Serie nicht weiter durchbringen konnte. Bleibt, glaube ich, aber dabei, dass Weiden und Hannover sich dann im Finale um die Oberliga-Krone gegenüberstehen. Wir bleiben da dabei und gratulieren nochmal, by the way, den Königsbrunnern zum Bayernliga-Meistertitel. Habe ich, glaube ich, letzte Woche schon mal gemacht, aber ich bin ein Gönner, ich sag's auch gern zweimal. Schön, Yogi. Also, die Playoffs, Playdowns sind weiterhin in the making. Verfolgst du eigentlich irgendwas speziell? Also, bist du speziell im DEL-Fokus oder gönnst du dir gerne die DEL-2 oder schaust du Oberliga oder packst du generell gerade eigentlich alles, was mit Eishockey-Playoffs zu tun hat, eher weg und denkst dir, leckt's mich doch am Piep?
Nein, dafür liebe ich den Sport viel zu sehr und ich glaube, ich weiß nicht, ob es Oster Montag war oder am Samstag, auf einer von den beiden Tagen, da war es eigentlich von den Bulli-Zeiten her ziemlich überragend, weil die DEL sehr zeitig angefangen hat, die beiden Spiele. Dann hat sie es ein bisschen überschnitten mit Oberliga und am Ende war dann um 7:30 hat dann noch Selb gegen Bietigheim gespielt. So kann man dann eigentlich den ganzen Tag vorm Fernseher Eishockey schauen, wenn man die Spray-TV-Sachen dann da hat. Aber nee, ich schaue eigentlich alles mehr oder weniger. Natürlich nicht alles hundertprozentig, aber interessiert mich eigentlich alles wirklich sehr, außer jetzt gut, wie ich schon gesagt habe, Krimmetschau, Regensburg, da habe ich jetzt nicht viel gesehen, weil ich dann eher das Kaufbeuren-Spiel mir angeschaut habe. Aber und ja, in der Oberliga wird es, glaube ich, auch erst so richtig hundertprozentig interessant dann im Finale. Also für mich jetzt, ehrlich gesagt. Es sei denn, die beiden anderen Teams, Tilburg und Heilbronn, strafen uns Lügen und machen es richtig eng oder gewinnen vielleicht sogar. Dann schauen wir mal. Aber nee, ich schaue da eigentlich fast alles und freue mich aber auch schon, dass es jetzt in der NHL langsam Richtung Playoffs geht. Aber das dauert ja, glaube ich, noch ein paar Wochen.
Eben, da haben wir dann noch ein kleines Highlight, dann noch mit der Eishockey-WM, die dann auch noch irgendwann kommt. Auf alle Fälle sehr brav von dir. Es sind einfach diese Feiertage und das ist auch das Schöne irgendwie an den Feiertagen. Es ist schon Weihnachten oft so und dann auch eben an den Osterfeiertagen. Du kannst wirklich ganze Nachmittage auf der Couch verbringen und den ganzen Nachmittag schön durchgetaktet mit Eishockey-Schauen verbringen. Auch mein Paar hat am besagten Ostermontag eine kleine Couch-Session eingelegt. Ihr werdet mich hassen dafür, dass ich das jetzt hier im Podcast sage, aber egal, damit kann ich leben. Auch schön um 14 Uhr damit begonnen mit dem ersten DEL-Spiel und dann am Abend, glaube ich, um 22.30 Uhr damit aufgehört, dann als die letzten Spiele auch vorbei waren. So gehört sich das, auch das ist Entspannung und genau das ist auch das, was ein echter Eishockey-Fan einfach mal einbauen kann. Schön, dass du übrigens nochmal ganz kurz die Serie von Selb Bietigheim erwähnt hast, die hätte ich jetzt fast unterschlagen. Ich bin voll dumm und habe es einfach überlesen. Die läuft ja auch noch, Playdowns DEL 2 Selb gegen Bietigheim. Da waren eigentlich alle schon kurz davor, Selb zum Klassenerhalt zu gratulieren. Führten schon in der Serie mit 3:0. Es ging dann in die Verlängerung in Spiel 4. Da hat dann sich Bietigheim nochmal durchgesetzt. 4:3 nach Verlängerung, pardon. Heißt, da wollte ich dich auch nochmal fragen, lieber Yogi, glaubst du, dass gerade dieses eine Tor von Bietigheim, dieser Sieg in der Verlängerung, schon am Abgrund stehen, sich nochmal an den eigenen Haaren quasi hochgezogen zu haben, dass das nochmal was freisetzt und Bietigheim in dieser Serie, die fast schon entschieden wirkt, die zugunsten von Selb, nochmal eine Rolle spielen wird?
Ja, schwer zu sagen. Das, glaube ich, wird jetzt heute das Spiel beantworten. Aber ja, ich habe auch schon gedacht, heute jetzt liegen sie 2:0 in Selb zurück. Das wird richtig schwer. Aber ja, sie haben dann echt einen Weg gefunden. Und ich glaube, wenn sie heute daheim gewinnen, dann, ja, klar, hat Selb immer noch ein Matchpuck. Aber dann sind, glaube ich, spätestens dann auch die Köpfe der selber Spieler mit ein paar Zweifeln besät. Aber ja, wirklich schwer zu sagen. Und aber auch da wieder, ich wiederhole mich jetzt wahrscheinlich schon zum fünften Mal, aber ich verstehe diese Regelung da immer noch nicht, weil eigentlich würde es dann jetzt 2:1 stehen in der Serie und das wäre auch viel gerechter. Aber gut, es ist so, wie es ist. Und schauen wir mal, wie es weitergeht und wer oder welcher Verein dann uns hoffentlich nächste Saison in der Oberliga Süd dazukommt.
Welcher Verein uns bereichern wird. Wir schauen mal, was wird. Und muss einfach sein. Und ich finde es auch schön, dass du dein Lieblingsthema wieder ins Spiel gebracht hast. Diese wunderbare Playdown-Regelung in diesem Jahr in der DEL 2. Hoffentlich kommt die nächste Zeit für die Oberliga, obwohl da gibt es ja keine wirklichen Playdowns in dem Sinn. Dann hätte man nämlich ganz, ganz viel zum Diskutieren. Ich bin ja wirklich sehr gespannt, ob die auch im nächsten Jahr Bestand haben wird. Ich lege mich mal fest, da wird noch mal was dran gedreht werden beim nächsten großen DEL 2 Meeting. Yogi, es ist wie immer bei mir ein Fest der Überleitungen und dieses Fest der Überleitungen geht jetzt über in die aktuellen Eishockey-News. Wir haben gerade eben mit den Selber Wölfen so ein kleines bisschen aufgehört und können jetzt mit den Selber Wölfen gleich wieder weitermachen. Denn Top-Nachricht unter der Woche, und das ist jetzt vor allem für die Kurbelcast-Zuhörer entspannt, nicht entspannt, sondern sehr spannend. die im Geburtsjahrgang 2007 bis 2009 in ihrem Personalausweis stehen haben. Grobecaster Ohrenspitzen, die jetzt in diese Altersgruppierung fallen, da ist es nämlich so, dass in Selb das DL2 Perspektivcamp 2024 für eben jene Jahrgänge 2007 bis 2009 ausgerichtet wird, vom 30. Juli bis zum 3. August. Da lädt wiederum die Liga eben Nachwuchsspieler ein, um die DL2 Eishockey so ein kleines bisschen kennenzulernen. Es geht da wirklich einfach darum, ja, Spieler weiter zu fördern. Alles unter der Planung von Markus Gleich, der sehr viel hier in Peiting unterwegs ist. Seine Tochter habe ich im Tennis jahrelang trainiert. Da gehen liebe Grüße raus an den Markus. Kenne ich sehr gut, sehr cooler Typ. 48 Plätze für Spieler und Keeper vorhanden, die ihr Können und ihre Fähigkeiten da bei diesem Perspektivcamp unter Beweis stellen können, die sich verbessern können und damit natürlich auch auf dem Radar von DL2-Clubs in Zukunft landen können. Alles ist mit dabei hier in Selb. Super Unterbringung, Versorgung, On-Off-Size-Trainingseinheiten, Informationsveranstaltungen, außer ein kleines bisschen was Richtung mediale Schulung. Wie kann ich als Spieler, als DL2-Spieler dann auch in Interviews und so weiter agieren? Also ein Rundum-Paket einfach für junge Spieler, um sich weiterzuentwickeln. Auch das haben wir schon mal angesprochen, ist der richtige Schritt im deutschen Eishockey, da die Spieler frühzeitig auch auf dieses Professionelle vorzubereiten. Wer Interesse hat an diesem DL2 Perspektivcamp, kann sich ganz klassisch einfach anmelden, einfach im Internet eingeben, da gibt es viele Links, da kannst du dich da bewerben und dann wirst du ausgewählt und darfst dann zu diesem DL2 Perspektivcamp vom 30. Juli bis 3. August in die wunderschöne Oberpfalz nach Selb reisen. Yogi, Perspektivcamps sind erstens wichtig, zweitens richtig und finden wann wieder in Füssen statt?
Jetzt am Wochenende sind die Tryouts bei uns für, ja, jetzt fragst du mich was, für die Jahrgänge. Alle Informationen auf der Internetseite vom EV Füssen zu finden. Haben sich auch schon sehr viele Kinder oder Jugendliche auch schon angemeldet. Und deswegen, ja, Perspektivcamp in Anführungszeichen ist eher Tryout für unsere Nachwuchsmannschaften und nee, ist gut, dass es sowas gibt. Gab es früher eher seltener. Jetzt mittlerweile schon ist es ja gang und gäbe, in Anführungszeichen. Klar, hat doch immer sein Für und Wider. Früher hat man gar nicht drüber nachgedacht, seinen Verein zu wechseln. Warum auch? Mhm. Weil man kann ja da spielen bleiben, sage ich jetzt mal so, bis man vielleicht dann in den älteren Jahrgängen dann vielleicht keine Mannschaft mehr hat oder wirklich die Ambition hat und sagt, man muss in der höchsten Spielklasse spielen. Aber es ist, wie es ist und denke ich, auch alles seine Daseinsberechtigung.
Sowas von und gerne nach Selb kommen, aber bevor ich nach Selb fahre, fahre ich doch lieber zum EV Füssen und check da nochmal die Tryouts ab. Also, liebe Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, habt ihr Kiddies im passenden Alter oder seid selber Kiddies, dann nach Füssen steppen. Die Plätze sind begrenzt, sind heiß begehrt. Und wo kann man besser auf professionelles Eishockey vorbereitet werden als am Kurbelhang? Die Vita beweist es. Und auch dazu werden wir später noch in aller Ruhe kommen. Yogi, ich habe sonst noch eine Nachricht, die dich freuen wird, die nämlich aus der Welt der NHL entnommen wurde. Und da habe ich dieses Mal nichts, was mit dem schlechtesten Team der Welt, mit den Canadiens, zusammenhängt. Und auch nichts, was mit dem schönsten Team der Welt, den Toronto Maple Leafs, zusammenhängt. Sondern ich habe eine sehr, sehr coole Story, die mit den Philly Flyers zu tun hat. Und zwar mit einem Bursche, der 2,5 Meter groß ist, also ein kleiner Brackel, der Torwart ist und der jetzt sein NHL-Debüt feiern durfte, obwohl er bereits im Jahr 2015 von den Flyers in die NHL gedraftet wurde. Es handelt sich hierbei um den russisch-finnischen Keeper Ivan Fedotov. Was hat es mit diesem Typen auf sich? Warum schafft es dieser finnisch-russische Zeitgenosse zu uns in den Kurbelcast? Seine Geschichte ist gigantisch und die mag ich ganz kurz den Kurbelcast-Zuhörerinnen und Zuhörern erzählen. Er sollte bereits 2022 in die NHL kommen, wurde also früh gedraftet, hat dann ein paar Jahre in anderen Ligen verbracht und sollte dann eben nachgezogen werden. Kurz vor dieser Abreise im Juli 2022, er war damals in Russland wohnhaft, wurde diese Abreise von den Russen verhindert am Flughafen. Er wurde in ein Militärlager an die finnische Grenze versetzt und musste dort seinen Kriegsdienst absolvieren. Daraufhin wurde er gezwungen, also in Anführungszeichen freiwillig gezwungen, bei ZSKA Moskau zu unterschreiben und seinen Vertrag bei den Philly Flyers aufzulösen. Moskau, wie wir alle wissen, ZSKA Moskau ist der Armeeklub in Russland. Daraufhin wurde der Vertrag in der NHL für ungültig erklärt, aber auch sein Vertrag bei Moskau eigentlich von dem Internationalen Eishockey-Komitee für ungültig erklärt, weil er eben in Anführungszeichen freiwillig dazu gezwungen wurde. Was dazu kam, war folgendes: Er musste, dieser Ivan Fedotow musste eine Strafe absetzen, durfte 4 Monate lang nicht Eishockey spielen. Moskau bekam eine Transfersperre verhängt. Sowohl an die Spielsperre als auch an die Transfersperre haben sich Fedotow und Moskau nicht gehalten. Er hat KHL gespielt, hat da sehr gute Zahlen ins Eis gezaubert, wurde dann trotzdem von Moskau vor die Tür gesetzt, weil er zu einem Politikum wurde und durfte jetzt dann letztes Jahr endlich nach Amerika einreisen und hat jetzt sein Happy End gefeiert, die Wiedervereinigung mit den Philly Flyers. Er durfte spielen, hat gleich auch mal ein sehr starkes Spiel absolviert. Riesengroßer Kerl, riesengroße Geschichte, Wahnsinn mit wie viel Auf und Abs, krass einfach. Und auch diese Geschichten schreibt die NHL. Hast du das auch so ein bisschen am Rande mitbekommen mit dem Keeper? Ist schon wirklich ein krasses Ding, oder?
Ja, habe ich. Echt krasse Geschichte. Cool, dass er das jetzt trotzdem geschafft hat und ja, auch Philly da so ein bisschen die Not auch ausgenutzt hat, sage ich jetzt mal, dadurch, dass die eigentliche Nummer 1 mit Carter Hart, das hatten wir ja auch schon mal vor, ich weiß nicht wie viele Wochen, hast du es ja erklärt, mit diesem Vorfall da, wofür sie sich jetzt vor Gericht, sag mal, verantworten müssen. Und deswegen, ja, war es eigentlich eh so, dass viele gedacht haben, oh, jetzt kommt der Absturz von der Mannschaft und der Trainer, der ja auch eine ziemliche Legende ist und auch teilweise ja, ein paar Sachen bringt, die, sag ich mal, heutzutage nicht mehr so gang und gäbe sind, wie den eigenen Kapitän auf die Tribüne zu setzen und so weiter, war das natürlich echt cool. Und ja, man kann sich's, glaube ich, selber überhaupt nicht mehr vorstellen, wie das ist. Ich glaube, wenn du da gehst zum Flughafen und bist eigentlich bereit, da deinen Traum irgendwie zu leben oder dich versuchen, dort in Nordamerika durchzusetzen, und dann kommt jemand und sagt, Edge Badge, du gehst jetzt mal an die Grenze nach Finnland und spielst einfach mal ein Jahr lang gar kein Eishockey. Und das ist halt, klar, trainieren und so weiter werden die Soldaten natürlich auch, aber natürlich nicht auf dem Eis und so weiter. Und das ist schon wirklich sehr, sehr beachtlich, auch wie er jetzt da in Philly angekommen ist und auch schon die ersten Spiele wirklich sehr gut gespielt hat. Und ja, es ist spannend. Also ich verfolge das auch und bin gespannt, wie er sich da macht und wie es da weitergeht. Aber natürlich auch Wahnsinn, wie groß der ist, wenn man die Bilder sieht. Wenn der da im Tor steht, der geht die Latte bis, keine Ahnung, unter den Arsch gefühlt. Er ist schon echt krass, wie sich das über die letzten Jahrzehnte so entwickelt hat.
Der größte Keeper, der jemals in der NHL gespielt hat, Ivan Fedotow mit 2,05 Meter, das ist schon wirklich eine Hausnummer. Und ich freue mich einfach wirklich für ihn, eine ja, Leidensgeschichte mit vielen Auf und Abs. Und die Flyers haben aus der Not eine Tugend gemacht, für alle, die es nicht wissen und die ja traurigerweise nicht Kurbelcast hören oder gehört haben zu diesem Zeitpunkt. Der Carter Hart, der eigentliche Keeper bei den Flyers, ist verwickelt in einen ja, Missbrauchsskandal, in einen sehr schlimmen Vorfall, der sich, boah, wann war es, 2018 glaube ich damals, bei der U20-WM des kanadischen Nationalteams zugetragen hat. Der wird erstmal nicht mehr Eishockey spielen, sondern muss sich mit justizrechtlichen ja, Geschehnissen befassen, ist erstmal raus, und dementsprechend hatten die Flyers ein Vakuum auf der Keeper-Position und haben das jetzt mit diesem Typ und mit dieser Geschichte gefüllt. Ja, ein bisschen Hollywood steckt halt einfach auch immer in der NHL. Wir bleiben noch ganz kurz bei der NHL, und da bin ich jetzt sehr freudig gespannt auf dieses Thema. Ich wollte ganz kurz am Rande, weil die Listen jetzt schon langsam rauskommen, die deutschen NHL-Prospects für den Draft 2024 mit dir durchgehen. Der nähert sich auch mit großen Schritten. Je länger die NHL-Saison dauert, je näher die Playoffs und die ganzen Stanley Cup-Geschichten rücken, desto interessanter und brisanter werden dann auch immer diese ersten Listen für den Draft 2024. Und es haben tatsächlich ein paar sehr bekannte Namen es auf diese ersten, ja, kleinen Voraussagen der Experten geschafft und auch einige Namen, die irgendwie mit unserem Raum Fürster, Kaufbeuern in Verbindung stehen. Und ich kann schon mal sagen, by the way, auch ein Spieler, der letztes Jahr im EV Fürstentrikot war, wird da gelistet und ist sogar relativ weit vorne mit am Start. Und zwar, Jogi, ich glaube, du willst ihn einfach raten. Ich sehe, du hast schon dein Rategesicht wieder auf. Dieser Typ ist auf alle Fälle eine Allzweckwaffe, hat sehr hohes Tempo aus der Kaufbeurer U20, am 27.11.2005 geboren. Wenn du es jetzt schon weißt, dann bist du eine Maschine. Ich lasse dich mal kurz überlegen.
Nein, mach ruhig weiter.
Sein Vorname beginnt mit J.
Letztes Jahr bei uns gespielt.
Ja, also quasi in diesem Jahr.
Also in dieser Saison.
Genau, yes.
Mit J.
Ja.
Jakob Peukert,
Sion. Ja, sehr gut. Ja. Jakob Peukert, der Defensive Man aus der Kaufbeurer U20, bei Förderlizenz beim EV Füssen gewesen in der abgelaufenen Saison, wird da auch im Bereich der Top 30 Spieler Deutschlands gerankt, wird also vielleicht eine Chance haben, angemeldet zu werden tatsächlich für den Draft, ansonsten dann spätestens im nächsten Jahr. Ansonsten kennt man sehr viele bekannte Spieler da auf dieser Liste, allen voran Veit Oswald vom ERC Red Bull München, der wird da relativ weit oben gelistet und könnte in den ersten 3 Runden des NHL Drafts irgendwo gepickt werden. Ansonsten Roman Kechter, auch den kennt man, der hat jetzt bei den Nürnberg Ice Tigers in diesem DEL-Jahr für Schlagzeilen gesorgt. Ein Kaufbeurer-Jung ist Paul Meyer, der bereits sehr früh für Schlagzeilen gesorgt hat. Der war auch bei uns im Kurbelcast mal Thema. Jogi, bist du ein aufmerksamer Kurbelcast-Zuhörer? Weißt du, in welchem Zusammenhang ich mal den Namen Paul Meyer gedroppt habe?
Nee, ich habe irgendwas im Hinterkopf, dass wo der ganz klein war, du irgendwas mit dem zusammen gemacht hast oder so, oder? Kann das sein?
Wäre schön gewesen auf alle Fälle. Vielleicht war es so, ich weiß es gar nicht mehr. Muss ich mir meinen Paar fragen. Nein, Spaß. Ich habe da keine familiäre Verbindung zum Paul. Ich habe vielmehr die Verbindung, und das war auch Thema im Kurbelcast, dass der ähnlich wie der Max Bleicher ganz früh auch in seinem Leben für Schlagzeilen gesorgt hat, dass der nämlich auch als 16-Jähriger in 3 verschiedenen Ligen gespielt hat, also sowohl DNL als auch damals DEL2 als auch per Förderlizenz in der Oberliga. Das war die Geschichte zum Paul Meyer, einer aus Kaufbeuern stammend, aus der ESVK Nachwuchsschmiede, der jetzt bei den Adler Mannheim in diesem Jahr seine erste volle DEL-Saison gespielt hat, sehr konstant gute Leistungen abgeliefert hat, einer der besten Zweikampfquoten in der DEL, geht auf sein Konto, auch der ist da sehr weit vorne gerankt. Ansonsten, wen kennt man noch aus dem ganzen Globus, aus dem ganzen Kosmos? Wir haben einen Moritz Elias, der Rosenheimer, der auch sehr bekannt ist, der auch einige Jahre in der Oberliga schon verbracht hat. Nikolaus Heigl, auch der bei München und Kaufbeuern unterwegs, auch der wird mit seinem Bruder zusammen da in diese Draft-Kategorie eingepackt. Also es gibt wirklich ein paar sehr interessante Namen. Einer, der fehlt noch und der fehlt auch noch zu Recht, weil er erst frühestens nächstes Jahr an die Reihe kommen würde, nämlich unser Max Bleicher. Das ist natürlich die Frage, Jogi Noack. Erstmal, was sagen diese Listen aus? Und zweite Frage, würdest du unseren Max Bleicher da jetzt schon auf diese Liste packen oder sagst du wirklich, nein, er braucht mindestens noch 1-2 Jahre in einem Senioren-Eishockey und vielleicht auch in einem Profi-Eishockey?
Naja, sein Jahrgang ist ja erst nächstes Jahr dran. Also er kann da so oder so noch nicht auf der Liste stehen. Deswegen gibt es die oder stellt sich die Frage gar nicht.
Das auf alle Fälle, ja, genau, das habe ich ja auch schon quasi so gemeint gehabt. Ja. Bloß generell einfach, wie findest du diese Listen? Macht es Sinn, auch dann 10.000 Namen da drauf zu packen? Ist da wirklich jeder geeignet? Ist es vielleicht auch so ein kleines bisschen, ist da ein bisschen Willkür mit dabei, wie die Listen zusammengestellt werden? Ist es für dich auch als Eishockey-Manager aussagekräftig? Gehst du selber auch nach solchen Listen und sagst, ach ja, der Spieler wäre eigentlich für uns auch ganz interessant, zum Beispiel für eine Förderlizenz?
Also ich glaube, wenn du auf einer NHL oder wenn du im NHL gedraftet bist, dann hast du wahrscheinlich mit der Oberliga an Füssen nicht mehr ganz so viel zu tun. Aber ich weiß nicht, wie sich die Listen zusammensetzen. Am Ende Denke ich, hat da jeder, der da draufsteht, da irgendwo auch seine Daseinsberechtigung und das ist auch richtig so. Also beim Poiki haben wir ja ein paar Spiele gesehen, was der drauf hat, schlittschuhläuferisch und so weiter, ist echt Wahnsinn. Und ja, bei Max sowieso, bei allen anderen, ja, also das ist, denke ich, echt positiv, dass es immer mehr Deutsche dort drauf schaffen, wie viel von den Deutschen dann am Ende tatsächlich gedraftet werden und wie oder ob diese Listen dann auch so, sag ich mal, so kommen, ist wieder was anderes. Hat die frühe Vergangenheit ja auch gezeigt, dass selbst bei den, ich sag jetzt mal, Top 3 dann teilweise monatelang eigentlich alles klar ist, wer der Nummer 1 Pick ist und dann wird auch jemand anderes gepickt. Deswegen glaube ich, kann man da nicht viel zu sagen, außer sag ich mal jetzt die absoluten Top-Talente, die aber dann meistens ja schon irgendwo anders gespielt haben, also sag ich jetzt mal DEL oder Nordamerika, wo man dann weiß, okay, die werden höchstwahrscheinlich in der ersten Runde gezogen. Aber nichtsdestotrotz sehr, sehr positiv fürs deutsche Eishockey, dass immer mehr Spieler da gedraftet werden und dann vielleicht auch die Chance haben, dann in der NHL zu spielen. Deswegen drücken wir da natürlich allen die Daumen und ja, ob da jetzt jemand für uns dann interessant wird, wie gesagt, glaube ich eher weniger. Jetzt keine Ahnung, wie es beim Jakob Polkert weitergeht, aber der dann vielleicht schon eher, aber ich glaube, wenn du die 30. Stelle auf der deutschen Liste bist, sind die Wahrscheinlichkeiten, glaube ich, sehr gering, weil es gibt ja nicht nur eine deutsche Liste, sondern ja eigentlich eine nordamerikanische und eine europäische oder internationale Liste und ich weiß gar nicht, wie viel könnte man jetzt ausrechnen, aber ich weiß nicht, wie viel da überhaupt auf den Listen sind, deswegen davon kannst du dir nichts kaufen. Es ist, glaube ich, schön, wenn man auf der Liste ist und ist auch, glaube ich, auch eine Auszeichnung für die gezeigten Leistungen und was auch gut so ist, aber ob du dann gedraftet wirst oder nicht, ich glaube, das steht noch auf einem ganz anderen Papier. Deswegen, um auf deine Frage zurückzukommen, nein, ich schaue mir die Listen nicht an.
Gut so. Verstehe ich voll und da steigst du dann auch irgendwann einfach nicht mehr durch. Die Listen sind unendlich lang und zum Beispiel ein Veit Oswald, der im letzten Jahr schon sehr starke Leistungen teilweise in der DEL abgerufen hat, der in diesem Jahr, by the way, zum Rookie of the Year in der DEL-Hauptrunde gewählt wurde, der war da schon international auch gerankt, dass er vielleicht ein Runden-4-Pick irgendwie werden könnte, ist da durchs Raster gefallen und wird jetzt nochmal einen neuen Versuch nehmen. Also selbst so ein großer Name, der auch wirklich eine internationale Reputation schon hat, fällt da oft eben durch, weil die Konkurrenz so enorm groß ist, auch gerade natürlich aus dem skandinavischen Bereich. Immer mehr Schweden und Finnen schaffen es ja auch in die NHL. Deshalb, wie du richtig sagst, so ein Platz 30 auf der deutschen Liste ist dann doch mit einer eher geringen Wahrscheinlichkeit verbunden, dass es in die NHL schafft. Trotzdem, aber auch da gebe ich dir recht, einfach ohnehin so oder so eine große Auszeichnung für Jakob Polkert. Und ich bin mir ganz sicher, dann nächstes Jahr wird der Max Bleicher auf dieser Liste stehen. Und allein das ist, glaube ich, auch für den EV Füssen eine gewisse Genugtuung und zeigt einfach, dass sehr viel sehr richtig gemacht wird. Sehr viel und sehr richtig machen auch immer wir Yogi, zumindest teilweise. Und ich hoffe, dass wir jetzt auch wieder richtig gute Sachen bringen bei der nächsten Kategorie des heutigen Podcasts, wo wir uns nochmal ganz kurz den aktuellen Oberliga-Transferaktivitäten widmen. Auch das war die letzten Wochen immer wieder Thema. Einige Teams sind da sehr fleißig und basteln schon auf Hochtouren am Kader fürs nächste Jahr. Andere Teams lassen es eher ruhig und entspannt angehen, so wie du, der ganz entspannt hier heute mit mir da hockt, schon 10.000 Sachen im Hinterkopf hat, aber einfach nichts rauslässt. Andere, allen voran die Deckendorfer und Memminger zum Beispiel, gehen da sehr offensiv damit einher und haben auch im Laufe der letzten Tage wieder massiv, vor allem Abgänge auch, vermeldet. Wir wollen uns ein ganz kurzes Update, einen kurzen Überblick über die Oberliga Süd verschaffen und haben da, wie gesagt, ein paar Neuigkeiten zu vermelden. Zum einen die Deckendorfer, die in ihrer Deckendorfer-Manier weiterhin den Transfermarkt sondieren und die ersten Verlängerungen sowie Zugänge weiterhin vermeldet haben. So kommt David Stach von Passau nach Deckendorf und Alex Groß-Rubatscher sowie Peter Slukal haben nochmal verlängert. Wie nimmst du allgemein bis das so die Transaktivitäten der Oberliga-Konkurrenten war. Verfolgst du das auch wirklich oder bist du sehr fokussiert einfach erstmal auf deinen Kurbelhang, auf deinen EV Füssen? Oder wie gesagt, schaut man da durchaus auch einfach, was die anderen Konkurrenten so anstellen?
Teils, teils. Also zum einen natürlich gucke ich auf uns und auf unsere Hausaufgaben, die wir hier machen müssen. Auf der anderen Seite kriegt man es ja auch mit, beziehungsweise hört man das ja schon vorher, wer wo unterschrieben hat. Deswegen, klar kriegt man es mit. Auf der einen Seite, sieht man es. Auf der anderen Seite weiß man aber auch, dass am Ende auch jede Mannschaft erstmal spielen muss. Ich meine, war jetzt zum Beispiel Tölz letzte Saison das, sage ich mal, größte Negativbeispiel. Wirklich im Sommer eine sehr, sehr gute Mannschaft zusammengestellt und dann gefühlt zwei Drittel der Saison gebraucht, um aus dem Tabellenkeller überhaupt rauszukommen. Deswegen am Ende muss dann auch die Mannschaft auch funktionieren und deswegen, klar, schaut man schon, aber ist jetzt nicht so, dass das Erste ist, was ich jeden Tag mache.
Sehr gut. Heißt dann quasi auch, dass das keinen Druck für dich irgendwie aufbaut, zu sehen, die anderen sind da schon sehr offensiv, basteln und stellen fleißig auf. Du wirst wahrscheinlich auch keinen Druck haben, weil du eh schon im Hinterkopf weißt, so im Groben, was du in Sachen EV Füssen anstellst.
Es ist mal lustig, wie du versuchst, irgendwelche Sachen über Schachtelfragen rauszubekommen. Nein, also Druck, habe ich schon mal gesagt, Druck gibt es in dem... im Sport nicht. Druck ist was anderes und wir wissen, wer wir hier sind, wir wissen auch, welche Möglichkeiten wir haben und deswegen bin ich da auch nicht neidisch oder sonst irgendwas, macht sowieso keinen Sinn und außerdem weiß ich ja, was wir haben und das werden wir dann schon allen irgendwann, wenn die Zeit reif ist, auch veröffentlichen.
Seit Ostermontag ist es legal. Ich würde gerne mal wissen, was du rauchst, so tiefenentspannt, wie du hier immer bei mir rockst.
Und gar nicht
rauchen. Ja, natürlich. Spaß beiseite. Und du weißt, ich bin Pädagoge, deswegen ich muss mit indirekten Fragen die Leute aus der Reserve locken. Das gleiche mache ich auch mit meinen Kindern in der Grundschulklasse. Aber bei dir irgendwie läuft es nicht so ganz wie bei den Kiddies. Schade eigentlich. Schade, schade, schade. Ich bleibe trotzdem dran, liebe Kurbelcast, und versuche ihn Woche für Woche etwas zu entlocken und werde euch jetzt erstmal noch ein paar weitere Infos aus der Oberliga entgegenballern. In Höchstadt zum Beispiel haben die zwei Zimmermänner verlängert, nämlich Nico Zimmermann und Tim Zimmermann sowie Michael Guft-Sokolov. Der Deutschrusse bleibt da also auch an Bord, was jetzt für Höchstadt nichts Neues ist in dem Sinn. Ansonsten gibt es in Höchstadt da relativ wenig Bewegung im Moment. Ja, Lindau, die preschen durchaus offensiv voran, haben jetzt mit Adriano Gaggiola, Andreas Fani und Vinzenz Meyer verlängert. Drei ganz, ganz wichtige Säulen und Routiniers. Vinzenz Meyer, ja auch ehemaliger DEL-Spieler. Adriano Gaggiola seit Jahren eigentlich mit als Topscorer da am Start. Andreas Fani, absolute Identifikationsfigur bei den Islanders. Dazu haben sie Markus Massal verpflichtet aus Memmingen. Der hat in letzter Saison 48 Spielen 23 Punkte erzielt. Wurde von Lindau als absoluter Top-Transfer jetzt schon mal gefeiert. Wie beobachtest du das in Lindau, was da gerade passiert, auch mit Michi Beindl als neuer Coach?
Wie erwartet. Also Lindau hat natürlich auch andere finanzielle Möglichkeiten, wie sie die letzten Jahre ja auch schon hatten. Deswegen jetzt nichts Überraschendes.
Nichts Überraschendes, okay. Die gehen ihren Weg weiterhin. Mich würde es freuen, wenn sie noch ein kleines bisschen mehr auch Richtung Nachwuchs gehen würden. Das ist natürlich auch immer so eine kleine Wunschvorstellung. Aber auf alle Fälle, die packen es an, die gehen in die Offensive, die wollen auch mal wieder wirklich Richtung Playoffs marschieren. Ob das dann aufgeht in Lindau, schauen wir mal, was wird. Der Spruch ist auch immer gut einsetzbar. Memmingen haben wir gerade kurz gehört, der Markus Massal hat den Hühnerberg verlassen und ein anderer bleibt dafür, Linus Svedlund, der schwedische Routinier, einer der besten Defensivspieler der Liga, vor allem gemessen an den Stats, an den Scorerpunkten. Er bleibt also noch ein Jahr in Memmingen. Dafür haben die einmal ganz kurz eine Bank quasi abgesägt in der Kabine. Die haben 11 Spieler verabschiedet, die Memminger, auf einen Schlag. Da ist es durchaus auch ein bisschen was von Neuanfang zu spüren bei den Indians. Keeper Marco Eisenhut ist nicht mehr da, Keeper Leon Meder ist nicht mehr da. Christopher Kasten, wie bereits schon im Dezember vermeldet, wird seine Karriere beenden, sich beruflich umorientieren. Maxi Männer geht weg, Leon Hering geht weg, Nikonor Dobryschkin ist weg, Oliver Ott weg, Valentin Busch nimmer da, Sofiane Bräuner nimmer da, Fabio Sato und besagter Markus Massal. Ist dieses Aufräumen, diese Aufräumarbeit bei den Memmingern so zu erwarten gewesen? Nach der Saison kommt es für dich überraschend? Ich bin ehrlich, für mich kommt es nicht überraschend, weil man sonst auch so ein paar andere Sachen aus Memmingen hört. Wie war da so deine Reaktion auf diese 11 Abgänge auf einmal?
Naja, am Ende ist es ja auch sinnvoll, die Abgänge dann, auch wenn man sie natürlich auch schon weiß, so zusammen, sage ich mal, zu veröffentlichen. Und ich denke, dass in Memmingen die Ansprüche über die letzten Jahre einfach sehr hoch sind. Ob das jetzt realistisch ist oder nicht, kann ich von hier aus ja auch nicht beantworten. Aber ich denke, dass, glaube ich, diese Saison so ein bisschen die Inkonstanz da so das Problem war. Und dann macht es wahrscheinlich auch Sinn, dass dann da dann vielleicht in die andere Richtung gegangen wird.
Du musst ganz kurz weiterreden, weil ich nur ein Stück Osterlamm im Mund habe. Die reden nur ganz kurz.
Osterlamm zum Frühstück, oder? Wahnsinn. Gibt es auch nur beim Hause Edinger.
Zweites Frühstück. Kurzer Snack. Ich brauche was. Ich brauche ein bisschen Nervennahrung, wenn ich mit dir eine Stunde laber.
Okay. Ja, das ist halt so. Wie in der Schule, oder? Da gibt es halt auch dann erste Frühstückspause, zweite Frühstückspause, oder?
Sagt der nur noch Kaffeetassen bei sich im Büro stehen hat, bei mir verflüssen.
Trink nicht mal Kaffee, also.
Ach, das stimmt doch gar nicht, Lüge.
Siehst du, die Familie Edinger, das ist Fake News Hochburg aus Peiting, hey.
Ah. Allgemein, Peiting ist einfach verlogen, war schon immer so.
Das hast du jetzt gesagt.
Ich bin ehrlich, ich bin offen und ehrlich, wie immer, hey. Nein, du hast ja völlig recht. Das Thema Memmingen, da könnte man, glaube ich, auch podcastweise darüber reden, auch wenn sie es selber ungern hören und selber ungern drüber reden. Es ist einfach so, dass da Anspruch und Realität oft auseinanderklaffen. Man hat jetzt, wie gesagt, gehört, dass die auch ein kleines bisschen was anders angehen möchten, dass die auch, was die Gehaltsstruktur anbelangt, einfach nicht mehr die Gehälter zahlen möchten, die sie bisher gezahlt hat, die sich dann eben nicht in die Leistung umgesetzt haben, wie man es jetzt eigentlich gewünscht hat. Ich bin gespannt, wie sie es jetzt da neu strukturieren, das Ganze. Sie wollen es, wie gesagt, ein bisschen neuer aufbauen. Bleibt weiterhin abzuwarten. Trotzdem eine große Nummer natürlich in der Oberliga. Wir haben es ja auch vor ein paar Wochen angesprochen. Haben mit Abstand die meisten Fans auch immer im Durchschnitt. Auch das ist ja aller Ehren wert und spielen trotzdem da seit Jahren immer weit vorne mit. Ich bin damit kein glühender Indians-Fan, bevor mir das jetzt wieder irgendwie ausgelegt wird. Ich bin einfach da nur sachlich und nüchtern. Der EC Bad Tölz, auch da war ja ganz kurz von dir schon der Einwurf kurz davor, dass die ja wieder, die schon letztes Jahr einen sehr guten Kader eigentlich hatten, und diesen Kader wollen sie jetzt eigentlich größtenteils zusammenhalten. So wurden Florian Krumpe, der Ex-Rosenheim-Spieler, verlängert, ebenso wie Manuel Edtfelder, der im letzten Jahr vor allem auch noch gegen Ende von der Saison sehr gut performt hat. Ebenfalls der slowenische, ausländische Kontingentspieler Clemen Brettner, der bleibt auch, obwohl der jetzt lange verletzt war und ausfiel, den halten sie. Tobi Piponen ist geblieben, also die sind da schon relativ weit, die Tölzer, in den Planungen und haben mit einer ganz anderen Aktion für Aufsehen gesorgt und vor allem damit mein Herz höher schlagen lassen. Die sind mit den Fußballern vom TSV 1860 München aufs Eis gesteppt und haben eine kleine Eiseinheit absolviert. Inwiefern jetzt da diese Kooperation einen sportlichen Wert hat, weiß ich nicht ganz so genau. Es war vielleicht eher ein medialer Wert des Ganzen, aber hat auf alle Fälle funktioniert, war sehr viel Hype da, war auch deutschlandweit tatsächlich in den Medien, dass da ein mehr oder weniger professionelles Eishockey-Team mit einem mehr oder weniger professionellen Fußballverein zusammen kooperiert und gemeinsame Trainingseinheiten absolviert. Jetzt ist die Frage, lieber Jogi Noack, wird der EV Füssen bald mit dem FC Augsburg aufs Eis gehen?
Ist nichts geplant, nein. Aber eigentlich doch dann eher der FC Bayern, oder? Weil du bist doch so ein glühender Bayern-Fan. Dann holen wir doch direkt die ganz großen Stars hier nach Füssen.
FC Bayern sagt mir jetzt gar nichts.
Kennst du nicht, oder?
Nee, also keine Ahnung, was du meinst. Also FCA kenne ich und 60, aber Bayern? Nein, nee.
Nee, sowas ist nicht geplant. Natürlich echt marketingtechnisch ganz cool, die Löwen da unter sich. Und ja, so eine Randsportart Fußball braucht halt an die Aufmerksamkeit vom Eishockey. Es ist halt so.
Ah, schön, je länger der Podcast dauert, desto mehr kommen wir in den Bash-Modus. Das gefällt mir sehr gut. Das macht es dann wieder viel, viel angenehmer. War cool zum Sehen. Ich bin ja selber ein großer Fan vom Eisfußballspielen. Da gibt es ja auch teilweise echt legendäre Legenden-Matches. Zum Beispiel hier in Schonga wurde oft Schonga gegen Peiting Eisfußball gespielt. Und das war immer super geil anzuschauen. Wäre ich auch mal dafür, dass wir irgendwie ein kleines Eisfußball-Legenden-Match in den Fürster zustande kriegen. Da können wir vielleicht auch nochmal unser Kurbelcast-Gedächtnisteam aktivieren. Da wäre auch safe Atom Edie mit am Start. Ich will nur einmal gegen Atom Edie Fußball spielen und wenn es nicht auf dem Rasen klappt, dann eben auf dem Eis. Das wäre ein Träumchen für mich. Können wir mal uns auf die virtuelle To-Do-Liste quasi packen. Bevor ich aber jetzt diese Kategorie schließe und noch zu einem sehr spannenden Teil des Podcasts übergehe, noch ganz kurz in Passau, auch da wird fleißig am Kader gebastelt. Die haben Benedikt Böhm, auch der ist ein Routinier, ein Leistungsträger, ein Führungsspieler bei den Blackhawks haben Benedikt Böhm verlängert. Ansonsten nicht viel passiert, typisch eben Ostertage, da geht es eher ein kleines bisschen ruhiger zu. Die nächsten Wochen werden da schon wieder eher richtungsweisender werden, durchaus auch beim EV Füssen kann ich schon mal so ein kleines bisschen anteasern, dazu vielleicht später noch ein kleines bisschen mehr. Jetzt blicken wir auf eine neue Kategorie, die ich persönlich sehr cool finde und die auch du bestimmt ganz abhypen wirst. Wo spielt eigentlich? Das ist die Kategorie, wo wir zurückblicken auf vergangene EV Füssen-Spieler, wo die jetzt unterwegs sind. Und ich kam auf die Idee, vor allem als wir letzte Woche den Armin Wurm im Podcast hatten, dass der ein Füssener Jung durch und durch war, dann eben nach Wolfsburg ging und deswegen so ein kleines bisschen aus dem Fokus vom EV Füssen verschwunden ist, so gefühlt. Es gibt so viele Spieler, die mit dem EV Füssen was zu tun haben, die jetzt noch in sehr, sehr hohen Ligen unterwegs sind und in unterschiedlichsten Ligen sehr, sehr gute Leistungen abliefern und ich wollte dir damit vielleicht auch so einen kleinen Anreiz geben, vielleicht für ein paar Rückkehrer nach Füssen für den Kader fürs nächste Jahr. Und wir schauen uns heute mal in Teil 1 dieses Wo spielt eigentlich die Spieler an, die in der Saison 22/23 beim EV Füssen unterwegs waren, also quasi noch deine Ex-Teamkameraden, die du noch alle perfekt auf dem Schirm hast und deswegen auch in- und auswendig kennst und deswegen interessiert es dich wahrscheinlich auch sehr. Ein Spieler, der war letztes Jahr oder vorletztes Jahr, je nachdem, wie man es dann eben sieht, einer der beiden Kontingentspieler, einer der drei Kontingentspieler natürlich, ein finnischer Landsmann, fängt ebenfalls mit J an und hört mit Anne Seppänen auf. Janne Seppänen war bei uns, hat die Fans eigentlich durchaus verzaubert mit seiner sehr agilen Spielweise, sehr flink, sehr dynamisch, sehr viel Zug zum Tor. Und man muss sagen, der hat in diesem Jahr seinen Weg weiter tatsächlich geschrieben. Der hat ja auch Füssen durchaus wieder verwenden wollen als kleine Sprungbrett, um wieder auf sich aufmerksam zu machen, nachdem seine Karriere davor ein kleines bisschen eingeschlafen war. Bevor ich erzähle, was der Janne letztes Jahr so alles getrieben hat, sagst du mir ganz kurz, Jogi, wie du den Janne Seppänen als Teamkollegen und als Eishockeyspieler wahrgenommen hast.
Ja, menschlich glaube ich, eher typischer Finne, also sehr ruhig, nicht viel von sich gegeben, auch von der Mimik her, egal ob es geregnet oder Sonne geschienen hat, teilweise dasselbe. Aber guter Typ, super Teamkollege und klar, spielerisch hast du ja gerade schon gesagt, offensiv echt der Wahnsinn und sehr guter Spieler.
Definitiv, was er so ein kleines bisschen immer hat vermissen lassen, war das Zurückarbeiten, auch die Defensivaufgaben verrichten, aber seine offensiven Qualitäten sind bekannt und die haben ihn nach der Zeit in Füssen wieder in die finnische zweite Liga geführt, sehr gut sogar in die finnische zweite Liga. Er hat dabei natürlich beim allseits bekannten Team bei Gove, wahrscheinlich spricht man es nicht so aus, aber vielleicht könnt ihr euch was darunter vorstellen, auf alle Fälle hat er in der finnischen zweiten Liga 39 Spiele absolviert, 37 Punkte dabei erzielt und wurde dann nochmal ganz kurz vom Alps Hockey League Team von Zell am See verpflichtet für die dortigen Playoffs und dann nochmal sauber Gas zu geben. Hat dann da in 4 Spielen auch nochmal 3 Punkte absolviert, dann leider Gottes verletzungsbedingt ausgefallen. Die Saison war für ihn beendet, aber Janne Seppänen hat nochmal auf sich aufmerksam gemacht und wird wohl nächstes Jahr nochmal finnische zweite Liga spielen, obwohl er da noch keinen Vertrag unterschrieben hat. Er im Moment ein Free Agent ist. Ebenfalls ein Spieler, der letztes Jahr beim EV Füssen unterwegs war, der in der Bayernliga für Furore gesorgt hat. ist ein Spieler, Yogi, der jetzt bei Kempten spielt. Wer ist es wohl?
Ondra Zelenka.
So schaut's aus. Von meinem Vater immer liebevoll Schelenka genannt. Der Mann, der vor allem durch sein goldenes Handgelenk immer wieder auffällt. Hat in Kempten sofort eingeschlagen, war auch durchaus zu erwarten. Für die Bayernliga ist er schon wirklich ein sehr, sehr starker Spieler. Hat in 27 Spielen 39 Punkte erzielt, war da wirklich auf Kurs, Topscorer seines Teams zu werden, ehe auch da eine Verletzung ihn ausgebremst hat. Letzten Endes ist der Kempten dann doch auch wieder eher früh in den Bayernliga-Playoffs gescheitert. Und auch die Hauptrunde war wieder von vielen Höhen und Tiefen geprägt bei den Sharks. Ondra Zelenka, trotzdem noch sehr jung und der spekuliert ja mit einer Anstellung in der Oberliga. Yogi, wie schaut es denn aus so mit Rückkehrern generell beim EV Füssen? Sind die attraktiv für dich?
Für den EV Füssen sind alle Spieler attraktiv. Die Frage ist immer nur, ob man sie finanziell auch bedienen kann, ist dann die andere Frage. Aber nein, Ondra, wie du gesagt hast, war auch zu erwarten oder auch der richtige Schritt, vielleicht nochmal einen Schritt zurückzugehen, um dann wieder zwei nach vorne zu kommen, und hat da auch einfach bewiesen, dass er einfach auch ein guter Eishockeyspieler ist. Und ja, und jetzt werden wir sehen, wie es weitergeht bei ihm, ob er den Weg zurück in die Oberliga geht oder ob er noch ein Jahr Bayernliga spielt. Schauen wir mal.
Was wird? Was wird?
Was wird, genau.
Ansonsten gab es natürlich auch in der Saison 22/23 einige Kaufbeurer Förderlizenzspieler, für den EVF kurz aufgelaufen sind. Allen voran Yannick Burkhardt und Maxi Hobbs, die inzwischen wirklich Größen sind beim ESV Kaufbeuern, die auch immer noch deutsche U-Nationalspieler zum Teil sind. Yannick Burkhardt hat sich inzwischen wirklich sehr etabliert. Der aus Hohenpeißenberg stammende Eishockeyspieler, der ja auch mal kurz krankheitsbedingt leider Gottes ausfiel, hat sich super zurückgekämpft. Letztes Jahr 49 Spiele, 25 Punkte, jetzt noch in den Playoffs unterwegs. Da gesetzt in Reihe 3, Burkhardt definitiv seinen Weg gegangen. Kevin Steiner, auch der hat mal noch ein paar Spiele für den EVF in diesem Jahr 22/23 absolviert. Mittlerweile einer der besten Spieler in der Bayernliga bei der EA Schongau. Sehe ich fast jede Woche, deswegen liebe Grüße raus an dich, lieber Timmy. Kevin Steiner, sehr cooler Spieler. Welche Spieler vielleicht sonst noch interessant sind, die auch sehr lange beim EVF waren? Maxi Droppmann, natürlich der Droppo, der Mann, der gefühlt 3-Meter-Schläger auf dem Eis immer hat. Wenn der ausholt, berührt er wirklich das Hallendach. Ist ja zum ESV Buchloe in die Bayernliga gewechselt und hat da auch seine Klasse absolut unter Beweis gestellt. 23 Spiele, 24 Punkte, der war da wirklich auf dem Weg, punktbester Verteidiger in der Bayernliga zu werden. Auch da, wie oft beim Droppi, der Körper hat ihn ein kleines bisschen ausgebremst. Mein Paar würde jetzt wieder sagen, der hat so viel Körpergulasch in sich, dass das kein Wunder ist. Der Droppo, trotzdem super Eishockeyspieler, auch den haben sich manche Fans oder würden sich manche Fans fürs nächste Jahr wünschen. Keine indirekte Frage an dich, Yogi. Vielleicht bloß nochmal ganz kurz so das Rating für dich. Der Droppo, was verbindest du mit ihm?
Ja, vor allem das, was du gerade gesagt hast, einfach seine Größe und seinen langen Schläger und seine sehr fragwürdigen Frisuren teilweise. Aber nein, der Droppo hat sich, haben ihm da ja wirklich sehr, sehr lange auch Zeit gelassen letzten Sommer. Aber er hat sich dann für die Bayernliga entschieden, weil er einfach gesagt hat, dass das in seiner Lebensplanung jetzt so einfach mehr Sinn macht. Deswegen würde es mich jetzt stark wundern, wenn er nach einem Jahr sagt, er wünscht sich jetzt die Rückkehr in die Oberliga zurück. Aber sag niemals nie, nur ich glaube, dass der Droppo da im Buchloe da seine Heimat wieder zurückgefunden hat, weil er, glaube ich, auch von da kommt.
Genau, das stimmt natürlich. Ich werde ihn trotzdem über den Sommer ein kleines bisschen nerven und vielleicht bei einem oder anderen Tennis-Match ein bisschen ärgern. Vielleicht spiele ich dann den neuen Vertrag mit ihm aus und werde dazu noch oben drauf packen, dass wir in den Füssen einen anständigen Friseur beschaffen könnten. Und vielleicht ist er dann so gecatcht, dass er sich dann doch nochmal überlegt mit Oberliga-Eishockey. Ansonsten Spieler, die wichtig waren beim EVF, die jetzt auch wichtig waren bei ihren neuen Teams in diesem Jahr, sind Leon Daldusch, der auch für die Selber Wölfe unterwegs ist im Moment noch. Playdowns, DEL2, hat bei Selbitz nicht so hundertprozentig gezündet. Der Duschi auch nicht allzu viel Eiszeit bekommen. Er wurde immer wieder nach Höchstadt verliehen, hat da einige Spiele absolviert. In Höchstadt 12 Spiele, 12 Punkte, also in der Oberliga punktet er einfach fleißig. Die L2 braucht er vielleicht noch ein weiteres Jahr, wird aber definitiv seinen Weg gehen. Viele Spiele absolviert hat auch Karl Zimmermann. Letztes Jahr ja auch beim EV Füssen durchaus eine Konstante gewesen. Dieses Jahr war er bei Erfurt unterwegs, hat da fast das ganze Jahr durchgespielt, hat dann seine Leistungen jetzt nicht unbedingt anknüpfen können, gerade so die 12 Scorerpunkte zusammengekriegt. Eher Luft nach oben noch beim Karl Zimmermann. Da habe ich auch was gelesen, dass er etwas unzufrieden mit sich selber war in diesem Jahr. Und einer, der ebenfalls viele Spiele für den EVF absolviert hat, der in diesem Jahr auch etwas, ja, aber auch generell mit dem Verein gelitten hat, Justus Meil, der überraschend damals nach Herne ging. Herne ja allgemein, auch die räumen im Moment einmal komplett auf. Da gibt es einiges zu verändern. Auch der hat viele Spiele absolviert in diesem Jahr. Dem sind nur 4 Punkte gelungen. Justus Meil, wie hast du den Spieler noch so für dich in Erinnerung? War ja noch sehr jung, also ist weiterhin natürlich sehr jung.
Ja, genau wie du sagst, weiterhin noch sehr jung. Und ich glaube auch, dass der Justus nicht der Offensivverteidiger wird in seiner Karriere. Und das ist dann auch voll okay. Also ihn da jetzt nur nach den Punkten zu messen, wäre, glaube ich, sehr unfair. Und wir hätten ihn gerne in Füssen noch behalten. Er hat aber auch gesagt, er muss jetzt mal raus in die weite Welt, und das will man ja auch niemanden oder kann man ja auch niemanden verdenken, und ist auch richtig so, dass er mal von daheim weg ist und auch mal ein Jahr als Profi da oben gespielt hat. Deswegen rein menschlich, aber auch vom Können her super, super Junge.
Absolut, wir wünschen ihm weiterhin nur das Beste und hauen jetzt zum Schluss noch 2 Typen raus, die auch beim EVF unterwegs waren, die immer wieder für Schlagzeilen gesorgt haben. Der eine weiß ganz genau, gegen wen der EV Füssen das Derby spielt, und der hat wieder doppelt so viele Strafminuten wie Spiele in diesem Jahr absolviert. Florian Simon, genannt Blitzi, beim TSV Peißenberg. Er hat mal wieder 26 Spiele absolviert, knapp 60 Strafminuten hinbekommen. Ist einfach weiterhin eine Marke. Ich habe ihn auch ein paar Mal spielen sehen für die Bayernliga. Der absolut perfekte Defensivmann, allein mit seiner Präsenz, mit seiner Erfahrung. War Gold wert für dieses Team von Peißenberg, das es ja bis ins Finale der Bayernliga geschafft hat. Und einer, der auch immer regelmäßig, vor allem mit Strafzeiten auffällt und mit sonstigen kleinen Eklats auch fernab des Eises, ist Viktor Knaup, der bei Bayreuth unterwegs war Anfang des Jahres. Noch bevor in Bayreuth der ganze Struggle losging, dann da aber auch in Ungnade gefallen ist und zu Halle gewechselt ist. Da aber letztendlich auch nur 10 Spiele absolviert hat. Verletzt war und kein Thema mehr ist bei den Saale Bulls aus Halle. So, Yogi, das war jetzt erstmal der Rückblick. Die Spieler vom Jahr 2022-23 beim EVF. Ein paar interessante Namen waren dabei, und vielleicht tangieren die ja nochmal irgendwann mit dem EVF. Wir wollen jetzt zum Abschluss des Podcastes, wir sind gut in der Zeit, uns nochmal dem Legendenteam vom EVF widmen. Da, wo so viele mitgemacht haben, wo so viele ihre Meinung kundgetan haben, wo ich teilweise auch ein Bash dafür bekam, dass ich viel zu alt unterwegs bin bei meiner ersten Reihe. Fand ich nicht, aber gut, ist okay, nehme ich an die Kritik, damit kann ich ja gut umgehen. Yogi, wir müssen weiter aufstellen, wir brauchen noch einen zweiten Keeper, wir brauchen 2 neue Verteidiger, wir brauchen 3 neue Offensive. Und ich werfe gleich mal meinen zweiten Keeper in den Ring, der jetzt gar nichts mehr wirklich Neues ist, weil er letzte Woche schon bei dir Thema war. Bei mir war Keeper Nummer 1 Günther Knaus, einfach weil er eine Legende ist. Jetzt kommt eine zweite Legende, die vor allem einfach eine deutsche NHL-Legende ist. Thomas Greiss, der Mann aus Rosshaupten, für mich auf Platz 2, könnte vielleicht auch Platz 1 sein, aber Günther Knaus, da kann ich einfach nicht den runterpacken. Deswegen, Thomas Greiss ist mein zweiter Keeper vom EV Füssen Legendenteam. Wer hast denn du da auf deinem Zettel?
Ja, sehr langweilig. Ich habe da den Günther Knaus.
Schön, dass wir uns da gegenseitig abwechseln. Läuft. Also bei uns gibt es keine Überraschungen mehr. Vielleicht kann ich dich aber ein kleines bisschen überraschen mit meinem Defensiv-Pick Nummer 1. Außer du magst noch irgendwas über den Günther Knaus sagen.
Nö, hast du ja letzte Woche eigentlich alles schon sehr gut wiedergegeben.
Super, vielen lieben Dank, dass ich da auch mal ein Lob von dir zugesprochen bekomme. Das freut mich immer sehr. Ich möchte defensiv einen Spieler rausballern, und da wurde ich ein kleines bisschen beeinflusst von unserem Liebsten, der Voice of Fierster. Der hat den nämlich auch in seine Reihe 1 bei den Verteidigern gepackt. Das war mir jetzt nicht ganz wert, aber in die Reihe 2 kommt er auf alle Fälle. Ein Mann, der nur ein Jahr beim EV Füssen gespielt hat, der auch jetzt im Moment noch aktiv ist und bei den Hannover Indians in der Oberliga Nord spielt. Das ist Nick Anderson. der US-Boy, der 2007, 2008 beim EV Füssen unterwegs war, der damals aber auch wirklich unfassbar geil gespielt hat. Der hatte damals in 53 Spielen 70 Punkte erzielt, war sofort der beste Verteidiger der Oberliga. Es war sein erstes Jahr in Deutschland, nachdem er zuvor ein kleines bisschen in der College-Welt von Kanada und den USA verschwunden war. Ist nach Füssen gekommen, hat sofort gezündet und hat dann eine DEL2-Karriere gestartet mit Bremerhaven, Landshut, Freiburg und so weiter und so fort. Also Nick Anderson für mich auch damals als kleiner Bub einfach sehr in Erinnerung geblieben, als der dem EC Biting die Hosen ausgezogen hat. Wer ist denn bei dir Verteidiger Nummer 1 in der zweiten Reihe?
Das ist Felix Petermann.
Sehr cool, cooler Call, der ist auch bei mir noch auf dem Zettel, wird zu einem späteren Zeitpunkt folgen. Petermann, warum Felix Petermann?
Deutscher Meister, einfach auch Nationalspieler gewesen. Ich denke, vor allem das, was auch ein Verteidiger sein musste, sehr hart gespielt, aber auch nach vorne immer Akzente gesetzt. Deswegen ist er da bei mir in der zweiten Reihe.
Sehr cool. Ich bleibe mir einfach treu zu einem mehr oder weniger aktuelleren Spieler noch, eine absolute EV Füssen-Legende, Jahrgang 1933, also ganz fresh noch im besten Eishockey-Alter. Martin Bolli Beck packe ich noch mit dazu. Warum? Dieser Mann hat von 1952 bis 1961 beim EV Füssen gespielt, wurde 8-mal deutscher Meister, hat über 50 Spiele Nationalmannschaft gespielt, bei 3 Weltmeisterschaften dabei, bei Olympischen Spielen für Deutschland mit dabei. Lebende Legende beim EV Füssen. Wir wünschen ihm weiterhin alles Gute. Martin Beck für mich in dieser zweiten Verteidigungsreihe. Jogi, jetzt baller mal ganz kurz noch frei raus deine 3 Offensiven raus.
Ich brauchte auch noch erst einen zweiten Verteidiger, oder? Soll ich mit vier Stürmern spielen? Ich kann doch mit 4 Stürmern spielen, wenn du willst.
Ja, spiel mit 4 Stürmern. Du brauchst etwas einen Verteidiger in deinem System. Du hast keine Ahnung vom Eishockey.
Richtig, genau, das sowieso. Und außerdem ist mein zweiter Verteidiger ja der 4. Stürmer. Das ist nämlich der Simon Ciesemski.
Cooler Pick.
Der ein offensiver Verteidiger ist. Und deswegen, nachdem ich ja meine erste Verteidigung eher vom älteren Kaliber war, habe ich jetzt mit Menzel und Felix Petermann da ein bisschen mehr Frische.
Sehr cool. Gehe ich voll mit. Super Ding. Auch der wird bei mir noch später eine Rolle spielen. Und trotzdem, lieber Yogi, kannst du jetzt gerne noch deine restlichen offensiven Verteidiger raushauen.
Offensiven Verteidiger?
Genau.
Die offensiven Verteidiger, die im Sturm spielen.
Genau.
Selbst
die Verwirrung ist verwirrt.
Ja, also spätestens jetzt, wenn die Leute sich das anhören,
völlig denken, aussteigen.
Sind sie völlig...
Haben sie doch geraucht.
So, meine Sturmreihe, Sava Unsinn, Eric Nadeau und Sascha Golz.
Oh, sehr schön. Und ein Name, der ist auch bei mir mit am Start, Alexander genannt. Sascha Golz, Wahnsinnskarriere, jahrelanger KHL-Spieler, das muss man sich mal geben. Und trotzdem ein Füssener Jung irgendwo. Bei mir auch am Start, ebenso offensiv an seiner Seite. Einmal Markus Egen und einmal Michi Wolf. Warum diese Spieler von mir ausgewählt wurden, werden wir nächste Woche besprechen. Und zwar in aller Ruhe, weil ich jetzt auf die Uhr blicke und wir vorab vor diesem Podcast ganz fest ausgemacht hatten, dass wir zu einer bestimmten Uhrzeit aufhören, die jetzt schon überschritten ist. Deswegen, lieber Jogi Noack, es wirkt ein bisschen abgehackt, ähnlich wie bei mir im Unterricht. Wenn ich mehr kuppele, die 45 Minuten reichen nicht ganz aus. Ich muss aufs Gaspedal drücken. Das kann ich aber ganz gut charmant irgendwas zum Ende bringen. Deswegen, lieber Jogi Noack, wir lassen es erstmal so, wir haben gesprochen, unsere Reihen stehen. Gerne weiterhin drauf reagieren, kommentieren, uns die Meinungen entgegenbashen. Wir nehmen alles an, egal ob positiv oder negativ, vor allem natürlich positiv. Und freuen uns auf die nächsten Kurbelcast, lieber Jogi Noack. Es gibt noch ein paar weitere Sachen, die ich mit dir geplant habe und vorhab. Und du hast auch ein paar Sachen geplant, ein paar coole Interviewgäste, die jetzt dann demnächst vor unser Mikro kommen. Wir werden Special-Folgen wieder aufnehmen, unsere Kurbelkränzchen und die dann Step-by-Step veröffentlichen über den Sommer auch dann hinweg. Und ebenso haben wir sonst ein paar coole Themen, die über den ganzen Sommer gestreckt Thema bei uns werden sollen. Also noch viel mehr, dann ab nächster Woche. Jogi, ich glaube, du gehst damit fit, dass wir es jetzt zu einem schnellen Ende bringen. Und ich wollte dir wie immer noch ganz kurz die Möglichkeit lassen, deine Wünsche für die kommende Woche auszusprechen. Wünsch dir was, mach den Wunschpunsch.
Den Wunschpunsch, ja, das war einfach alle gesund bleiben, dass das Wetter jetzt ein bisschen besser wird, dass wir langsam Frühling hier haben Und ansonsten, dass uns alle Hörer und Hörerinnen uns weiterhin treu bleiben. Und wie du jetzt gerade schon gesagt hast, ich glaube, die Themen werden uns auch, selbst wenn irgendwann die Saison dann weg ist, uns nicht fehlen. Und deswegen, aber es ist cool. Ich kann mir richtig vorstellen, wie du im Unterricht dann auf einmal klingelt dann die Uhr oder die Klingel, dass die Stunde vorbei ist und alle Kinder wollen losrennen und dann steht der Max Edi da vorne und sagt, der Lehrer beendet den Unterricht.
Wollte gerade sagen, dann kommt der schönste Spruch überhaupt. Nicht der Gong beendet den Unterricht, sondern der Lehrer. Das ist auch so unfassbar pädagogisch. Nein, ich freue mich dann einfach immer und sage, komm, geht's einfach raus aus dem Klassenzimmer. Passt. Viel Spaß in der Pause. Weil umso früher komme ich auch zu meinem nächsten Kaffee. Hat ja alles Win-Win-Situationen. Jogi, ich schließe mich deinen Wünschen an. Schönes Wetter. Soll ja eh richtig geil werden am Wochenende. Flack dich in die Sonne. Tu was für deine Sommerbräune. Und lass dich weiterhin auch ein kleines bisschen entspannen. Komm runter, hast du dir sehr verdient. Freue mich schon wieder auf nächste Woche. Vielleicht haben wir dazwischendrin ja auch noch ein kleines bisschen Kurbelkränzchen. Wenn wir mal schauen, vielleicht wie auch immer. Bleibt weiterhin dran, liebe EVP-Wissen-Fans. Es kommen jetzt sehr zeitnah die nächsten kleinen News, lieber Jogi Noack. Was wird denn vielleicht demnächst mal veröffentlicht?
Ja, lasst euch überraschen, wenn ihr jetzt hier nichts vorwegnehmen. Aber diese Woche wird es noch Kader-News geben. Ich weiß nicht genau wann. Das ist außerhalb meiner Gehaltsklasse, deswegen weiß ich das nicht. Aber bleibt spannend, bleibt dran, jeden Tag fleißig EV Füssen auf den sozialen Medien und Kobelcast und so weiter verfolgen und dann wird euch das auch nicht entgehen.
Es ist außerhalb einer Gehaltsklasse, nicht deiner, weil du kriegst ja gar kein Gehalt, genauso wenig wie ich. Ja, das muss man mal hier festhalten. Du, Luft vielen lieben Dank. Bleibt dran, es kommen, wie gesagt, Kader-News. Seid gespannt, sind coole Kader-News. Wir freuen uns. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Ich bin gespannt. Ich bin jetzt schon wieder am Vorbereiten, habe schon wieder nebenbei den zweiten Bildschirm offen und tipp die ersten Sachen fürs nächste Mal ein. Jogi, schnall dich an. Schnall dich jetzt ebenfalls an, wenn du zu deinem Termin musst. Pass auf dich auf und dann sehen wir uns nächste Woche wieder in alter Frische. Und jetzt gibt es noch eine schöne Abschiedsfloskel. Bleibt dran. Was haue ich heute raus? Passend zu finnisch-russischer Grenze bis Petersburg. Und bis zum nächsten Mal.
Alles klar. Ciao, ciao.